Sie hören den Kurier.
Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob.
Kannst du, willst du, 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 kannst du, kannst du.
Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal.
Joe Biden hat auch schon sonnigere Tage erlebt. Der US-Präsident stolpert derzeit durch die amerikanische Innenpolitik. Vorzeigeprojekte wie das Klima- und Sozialpaket muss er nach innerparteilichem Widerstand zusammenkürzen. Die Corona-Pandemie ist noch immer nicht überwunden und der Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan hat im absoluten Chaos geendet. Da droht ihm schon weiteres Ungemach, denn nach einer kurzen Abtauchphase nach dem Sturm auf das Kapitol ist Donald Trump wieder zurück und macht bereits wieder da weiter, wo er aufgehört hat. Ein Wiederantritt bei der Präsidentschaftswahl 2024 gilt als sicher. Aber schon nächste Woche kommt es zum ersten Showdown zwischen Republikanern und Demokraten bei der Gouverneurswahl am 2. November in Virginia. Es ist ein erster Stimmungstest für Präsident Joe Biden. Verlieren die Demokraten Virginia, wäre Biden nachhaltig beschädigt. Kann also nach all dem, was Donald Trump angerichtet hat, das Pendel dennoch wieder zu seinen Gunsten ausschlagen? Wiederholt sich der amerikanische Albtraum erneut? Dazu habe ich heute unseren USA-Korrespondenten Dirk Hautkap im Gespräch. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
Our country needs it, Arizona needs it, and with all of those numbers being so horrible.
Wenn Donald Trump dieser Tage wieder auf der Bühne steht, so wie hier vor seinen Fans in Iowa, lässt er seine Anhänger minutenlang Trump hat gewonnen skandieren und lässt sich lustvoll über all die Betrügereien aus, die ihm den Sieg gekostet hätten. The Big Lie, die große Lüge, nennt Trump das und seine Anhänger folgen ihm blind. Donald Trump macht genau das, was er am besten kann, Wahlkämpfen und alternative Fakten verbreiten. Gerichtsurteile gegen ihn und ehemalige Mitstreiter, gescheiterte Klagen zur Anfechtung der Wahl, Widerspruch führender Vertreter der eigenen Partei, all das kümmert ihn wenig. Save America steht jetzt auf seinen Bannern, man müsse Amerika aus den Fängen von Biden und seinen Demokraten retten. Welchen Schaden Trump an der traditionsreichen amerikanischen Demokratie bereits angerichtet hat und weiterhin anrichten wird, zeigen Umfragen wie jene des Senders CNN. 78% der Republikaner haben angegeben, Biden habe die Wahl nicht auf legitime Weise gewonnen. Bemerkenswert daran ist, dass die Zahl eher zu statt abgenommen hat. Im April haben sich noch 70% der befragten Republikaner dementsprechend geäußert. Und Trump arbeitet auch daran, weiter Anhänger hinter sich zu scharren. Die Plattform Truth Social wird im November als Testversion an den Start gehen, um der Tyrannei von Big Tech die Stirn bieten zu können, hat Trump am Mittwoch gesagt. Denn große Online-Plattformen wie Twitter und Facebook haben den Ex-Präsidenten ja Anfang des Jahres von ihren Plattformen verbannt. Also macht er sich jetzt sein Netzwerk eben einfach selbst. Beflügelt wird Trump derzeit von den Schwierigkeiten, mit denen Joe Biden zu kämpfen hat. Der Abzug aus Afghanistan und die Übernahme des Landes durch die Taliban hat die Weltmacht USA in ihrem Innersten erschüttert. Sein Paket für Soziales und Klimaschutz musste Biden von 3,5 Billionen Dollar auf 1,75 Billionen Dollar zusammenstreichen. Die eigene Partei hat sich gegen derart hohe Ausgaben gesperrt und den Präsidenten in monatelangen Verhandlungen gezwungen, sich von Teilen seiner Pläne zu verabschieden. Und bei der Gouverneurswahl in Virginia zeichnet sich eine sehr knappe Wahl ab. Sogar Barack Obama hat sich bereits in den Wahlkampf geworfen und auch Biden selbst schaltet sich ein. Und er präsentiert einen Kurswechsel. Zuletzt hat es Biden ja stets vermieden, Donald Trumps Namen auch nur in den Mund zu nehmen. Aber am Dienstag hat er seinen Vorgänger frontal angegriffen. Er hat unter anderem Trumps Äußerungen über den vorige Woche verstorbenen Ex-Außenminister Colin Powell verurteilt und auch Trumps Aufhetzung vor dem Sturm aufs Kapitol. Bis heute hetzt er Menschen im ganzen Land auf, sagt Biden.
Trump did the same thing about John McCain. That's who Donald Trump is. All coming from a guy who invented the big lie, drove a mob of insurrectionists to breach the Capitol on the 6th of January. And to this day, he incites people all around the country. He said the people who attended his rally and then stormed the Capitol, quote, they were peaceful people. They were great people. Oh, God love you. I'm glad you're here. Virginia, you know better. You saw with your own eyes. Many of you were there. Some of you risked your lives. The anger, the rage. American flags turned into spears. A noose, a gallows. Police assaulted and killed. Death threats against elected officials and public servants. Carrying the most sacred act of a democracy. Certifying a free election. The breach of the Capitol that didn't even happen during the Civil War. To Donald Trump, the insurrection isn't a violent assault that took place on January 6th at the Capitol. No. To Trump, the insurrection was the November 3rd election, when more Americans voted than they ever voted in all of our history.
Doch hilft dieser Angriff den Demokraten oder doch wieder nur Donald Trump? Hat der erratische Ex-Präsident wirklich wieder eine reelle Chance, erster Mann der USA zu werden? Und wohin würde er Amerika lenken? Dazu begrüße ich jetzt unseren USA-Korrespondenten Dirk Hautkap. Lieber Dirk, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Guten Morgen nach Wien.
Dirk, wir haben gerade Joe Biden gehört, der einen Frontalangriff gegen Donald Trump gefahren hat. Ist die Gouverneurswahl von Virginia wirklich so wichtig für Biden, dass er zu diesem Mittel greift?
Ja, sie ist wichtig, weil es ist ein erster großer Stimmungstest für Biden nach 9 Monaten Amtszeit. Virginia ist der Bundesstaat, der quasi vor den Haustüren Washingtons liegt. Virginia war immer umkämpft, war bis vor 10 Jahren rot. Das heißt, die Republikaner hatten dort das Sagen. Seit 10 Jahren ist dort kein Republikaner mehr an den Start gekommen. Der Kampf jetzt zwischen Terry McAuliffe, dem früheren Gouverneur, und seinem republikanischen Herausforderer Glenn Youngkin ist wichtig, weil steht im Moment Kopf an Kopf. Geht Virginia an die Republikaner, wäre das ein erstes Indiz dafür, dass Biden eine dicke Quittung bekommt, spätestens im nächsten Jahr bei den Kongresswahlen.
Mhm. Biden selbst ist ja gerade in Europa unterwegs, kommt zum G20-Gipfel und war beim Papst. Wie sehr hilft ihm denn diese Reise auch vielleicht innenpolitisch?
Das ist schwer auszumachen im Moment, weil der Papstbesuch ist jetzt gerade, glaube ich, im Gange. Danach kommen die großen Themen G20 in Rom und der Klimagipfel in Schottland. Da sieht es insgesamt ja mäßig aus, weil Biden dort antreten wollte mit einem riesigen Investitionspaket im Rücken, um wieder Vorreiter zu sein für den Klimaschutz und für den globalen Kampf gegen die Erderwärmung. Das ist ihm drastisch gestutzt worden. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht so aus, als würde es in den nächsten Wochen eine Einigung geben. Biden kann aber etliche Dinge nicht erfüllen, die er versprochen hat. Insofern wird ihn das bremsen auf der internationalen Bühne in Glasgow. Was den Papst angeht, sehr zwiespältig. Es gibt einen erzkonservativen Teil der katholischen Wählerschaft, die diesen Präsidenten, obwohl er praktizierender Katholik ist, anfeindet. Mhm. Der Papst ist sein Freund, sozusagen. Da gibt es eine Nähe zwischen den beiden Männern. Das wird aber keine größeren Auswirkungen haben hier auf die Wählerschaft.
Mhm. Biden ist ja in den aktuellen Umfragen extrem unbeliebt. Nur noch 43% sind zufrieden mit seiner Arbeit. Woran liegt denn das?
Viele Gründe. Die Erwartungshaltung war hoch. Die hat Biden selbst gesteckt, indem er sich geriert hat als der besonnene Kapitän, der künftig auf der Brücke steht nach den Trump-Jahren. Er hat die Erwartungshaltung sehr hochgeschraubt. Das sah am Anfang ganz gut aus, Stichwort Pandemiebekämpfung. Danach gab es viele Fehler. Die Pandemiebekämpfung, Stichwort Delta-Variante, kam ins Stocken. Der Afghanistan-Truppenabzug, der chaotische, hat große Zweifel an seiner Kompetenz und Führungsstärke ausgelöst. Dazu geht es der Wirtschaft nicht gut. Das kommt alles ins Stocken. Und insbesondere bei unabhängigen Wählern, die entscheidende Wählergruppe in diesem Land, die Biden mit ins Amt getragen hat, ist der Verdruss sehr groß. Dort sind die Abstürze in den Umfragen am deutlichsten.
Mhm. Kommen wir vielleicht auch jetzt mal zu Donald Trump, der ja immer noch sehr viele fanatische Anhänger hat. Aber wie viel Prozent der Amerikaner sind denn das? Also wie viel Prozent der Amerikaner stehen unvoreingenommen hinter Trump?
Die Gruppe ist erstaunlich groß, immer noch. Nach Umfragen, die sich beständig halten, sind 80% der republikanischen Wähler der Auffassung, A, ihm sei die Wahl gestohlen worden, B, er sei der ordnungsgemäße Präsident, C, er möge auf jeden Fall 2024 wieder antreten.
Okay, das heißt, die, warte Sekunde, jetzt, wir möchten wieder antreten. Okay, ja, viele dachten ja, dass Donald Trump spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol erledigt wäre. Aber warum ist das nicht so? Warum ist, hält sich das unter seinen Anhängern auch nicht so als, oder warum ist das unter seinen Anhängern eigentlich kein Faktor?
Das ist eine gute Frage, die aus europäischer Sicht vielleicht Verwunderung auslöst, wenn man hier Antworten findet. Das Zauberwort heißt Wiederholung. Trump ist der Weltmeister der Wiederholung, indem er jeden Tag, auch seiner Präsidentschaft, aber auch jetzt danach, den Leuten ein und dasselbe einbläut. In dem Fall, mir wurde die Wahl gestohlen, die Demokraten haben die Wahl 2020 getürkt, es gab Unregelmäßigkeiten noch und nöcher. Das wird ständig wiederholt durch seine Äußerungen über soziale Medien oder andere Kanäle in den wenigen TV-Sendern, wo er noch eine Plattform hat. Das hat sich sozusagen wie bei einer Korrosion, das hat sich eingefressen im Bewusstsein. Und erstaunlicherweise ist weit über die Hälfte der republikanischen Wählerschaft der Überzeugung, der Präsident hat recht. Es gab Fälschungen bei der Wahl, es gab Behinderungen. Und das ist dadurch zu erklären, dass Trump gelingt, mit wenigen Helfershelfern eine Art faktisches Paralleluniversum aufzubauen.
Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, eben Trump behauptete bis heute, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Und noch immer prozessieren die Anwälte, also wollen diese Wahl anfechten. Aber ist das noch eine realistische Chance oder ist das eigentlich vergebene Liebesmüh?
Das war nie realistisch. Wenn man kurz zurückblickt, gab es ja nach dem Wahlgang im November bis dann zur Amtseinführung der Skandalösen durch die Erstürmung des Kapitols von Biden, gab es ja 60 Verfahren in den Bundesstaaten auf unterschiedlichen Ebenen bis am Ende hin zum obersten Gerichtshof. Und in keinem einzigen Verfahren ist auch nur der leiseste Zweifel daran gekommen, dass die Wahl insgesamt integer war, dass es keine substanziellen wahlentscheidenden Fehler oder Unregelmäßigkeiten gab. Das ist im Prinzip seit Anfang Januar klar. Insofern, was da jetzt läuft an juristischen Scheingefechten, ist eine Parallelveranstaltung, die mit der Realität nichts zu tun hat. Es gibt kein einziges Gericht in keinem einzigen Bundesstaat, das neue Anläufe macht, die darauf hinauslaufen könnten, dass dort möglicherweise das Wahlergebnis annulliert wird. Es ist ein Cliffhanger, den Trump aufbaut, um natürlich seine Klientel bei Laune zu halten und bei der Stange zu halten. Es hat juristisch überhaupt keine Relevanz.
Jetzt sind ja Wahlen wirklich das höchste Gut einer Demokratie. Wie gefährlich ist es denn, wenn Donald Trump weiterhin behauptet, die Wahl sei gestohlen und auch noch weitere Fakten verdreht? Passiert da jetzt nicht gerade wirklich eine Erosion an Glaubwürdigkeit?
Das ist vollkommen richtig. Genau das ist die Gefahr, kann man nicht mehr sagen. Das ist der Fakt in diesem Land, der viele überrascht hat. Es gab natürlich viele, die dachten, das hält in ein paar Wochen an, aber dann werden sich auch bis auf den absoluten Hardcore-Teil der Trump-Wählerschaft werden sich die meisten Republikaner und konservativen Wähler eines Besseren belehren lassen und sagen, das ist jetzt so, Biden ist unser Präsident, das gefällt uns nicht, Rückkehr zur Tagesordnung und in 4 Jahren macht man einen neuen Anlauf. Das Gegenteil ist der Fall. Wiederholt gesagt, der Glaube daran, dass die Wahl getürkt war, dass Trump der rechtmäßige Präsident ist, ist weit verbreitet, quer durch alle Schichten in der republikanischen Wählerschaft. Und wenn man zuletzt, große Veranstaltung war in Iowa, wenn man das verfolgt, was dort passiert ist, da rufen dann Zehntausende, Trump hat gewonnen, Trump hat gewonnen, Trump ist unser Präsident. Das ist schon aus einer auswärtigen Warte betrachtet, von der auswärtigen Warte aus betrachtet, erschreckend, weil es natürlich den Verdacht nahelegt, dass wenn 2024 etwas Ähnliches passieren sollte, dass es Trump dann gelingen könnte, so er nochmal anträte, wieder weite Teile der Bevölkerung hinter sich zu bringen und eine Chimäre aufzubauen, die am Ende zum, ja, de facto Ende dieser Demokratie in diesem Land führen kann.
Zu den Wahlen würde ich dann auch noch etwas später kommen. Zuvor noch gefragt, Twitter und Facebook haben Donald Trump ja seit dem Sturm auf das Kapitol gesperrt. Wie erreicht er denn jetzt seine Anhänger? Weil die sozialen Medien haben ja lange Zeit eigentlich ihm sehr gut gedient.
Das ist völlig richtig. Er hat ja wochenlang gekämpft damit, wieder auf Twitter und Facebook zugelassen zu werden. Es laufen Klageverfahren, die sind aber letzten Endes zum Scheitern verurteilt, weil in diesem Land diese Unternehmen Privatunternehmen sind und sie können ihre Regeln setzen, wen sie dort zulassen und wen nicht. Trump vermisst das natürlich. Klar, 80 Millionen Kunden in Anführungsstrichen bei Twitter, die kann man nicht so leicht ersetzen. Er hat seit Januar versucht, über verschiedene andere Kanäle, E-Mail-Kanäle, Newsletter, über seine Superpacks, also diese unterstützenden Organisationen, sich in die tägliche Debatte einzumischen. Das tut er, erstaunlicherweise noch drastischer und noch wahrheitsverdrehender als vorher. Es hat aber keine Durchschlagskraft. Ab und zu taucht er noch auf in einschlägigen Sendern von Fox News bis OAN oder Newsmax. Aber diese Plattformen sind begrenzt. Was tut er also jetzt? Er hat ja angekündigt, spätestens im nächsten Frühjahr eine eigene Social-Media-Plattform, Truth, gleich Wahrheit, Social, an den Start zu bringen. Ob das wirklich so passieren wird, warten wir mal ab. Aber er will mit Blick auf die Kongresswahlen im nächsten Jahr wieder präsent werden. Dazu braucht er eine stabile Plattform mit möglichst großer Anhängerschaft.
Mhm. Du hast ja schon angesprochen, nächstes Jahr sind die Midterm-Wahlen, die Kongresswahlen. Wie werden die ausgehen? Kann man da schon irgendwie einen Trend ablesen? Werden das die Demokraten verlieren?
Es ist natürlich noch lang hin. Das ist eine Ewigkeit, da kann viel passieren. Im Moment sind die Trends aber klar. Es sieht nicht gut aus für die Demokraten. Die Mehrheiten sind ja ohnehin sehr knapp. Quasi eine Pattsituation im Senat und 3-4 Stimmen Unterschied im Repräsentantenhaus. Man muss wissen, allein durch das Neuzuschneiden von Wahlbezirken können die Republikaner auf dem Papier jetzt schon quasi einen Sieg deutlich machen für die Kongress-Midterms im nächsten November. Deshalb muss man skeptisch sein, was die Zukunft für Biden anbelangt. Möglicherweise, wenn es ihm gelingt, den Turnaround zu schaffen, wenn die Pandemie in den Griff bekommen wird hier, wenn die Wirtschaft wieder anläuft, wenn insbesondere die jetzt noch stockenden Konjunkturpakete Früchte tragen sollten bis zum nächsten Sommer, kann sich das nochmal ändern. Im Moment sind die Trends für die Demokratische Partei und für den Präsidenten negativ.
Das heißt, Biden muss sich ordentlich ins Zeug legen. Ihm steht ein wichtiges Jahr bevor. Wenn er die Midterm-Wahlen verliert, könnte er dann eigentlich schon erledigt sein, weil dann hat er als Präsident viel weniger Gestaltungsraum, als er hätte, wenn er den Kongress hinter sich wüsste, oder?
Ja, das ist so. Wobei es manchmal ironisch beschrieben ist die Frage, wie kann man eigentlich noch mehr diesen Präsidenten blockieren? Die Republikaner sind ja angetreten, ähnlich wie bei Obama, und machen deutlich, dass sie bei jedweder Gelegenheit diese Präsidentschaft sabotieren und versuchen lahmzulegen. Sie können es natürlich dann, wenn sie die Mehrheitsverhältnisse geändert haben, wenn sie also die Mehrheit im Haus wieder erlangen, viel konsequenter und nachhaltiger tun. Und sie würden Biden damit zwingen, wieder auf das alte Vehikel von Executive Orders, also präsidialen Anordnungen zurückzugreifen. Mhm. Das würde Biden zu dem machen, was man hier landläufig eben eine lame duck, eine lahme Ente nennt.
Wie sieht's denn innerpolitisch bei Biden aus? Also innerparteiisch wollte ich jetzt sagen. Warte, ich sag den Satz nochmal. Wie schaut's denn innerparteiisch für Joe Biden aus? Denn auch innerhalb der Demokraten sind ja nicht alle hinter ihm, oder?
Das ist ein entscheidender Aspekt in der ganzen Debatte im Moment. Biden ist angetreten und man hat ihm da einen Vorschusslorbeer kredenzt, der vielleicht nicht berechtigt war, dass er der Einzige sei, der aufgrund seiner Erfahrung diese widerstreitenden Flügel, Progressive auf der Linken, Moderate bis Konservative auf der rechten Seite der Demokratischen Partei, versöhnen zu können. Das sah auch eine Zeit lang ganz gut aus. Die Wahrheit trat aber dann zutage und das Gegenteil ist der Fall. Man verhandelt seit Monaten mit vor allen Dingen zwei entscheidenden Senatoren. Das ist Joe Manchin aus West Virginia und Kristen Sinema aus dem Süden. Die beiden sind wichtig, damit Biden etwas durchkriegt im Senat. Und sie stehen komplett auf der Gegenspur und bekämpfen sich mit den Progressiven. Der Streit um die Deutungshoheit in der Demokratischen Partei, in welche Richtung gehen wir? Wie weit muss Modernisierung des Staatswesens gehen? Der tobt und Biden wirkt wie jemand, der es nicht in den Griff bekommt, diese Lager so zu versöhnen, dass es endlich befriedet wird. Das beste Beispiel dafür ist, was gestern passiert ist. Biden hatte gewünscht, vor dem Abflug nach Rom hinter verschlossenen Türen von seiner Partei Rückhalt zu bekommen. Das hieße, das Paket wird abgesegnet. Gestern noch im Haus, im Repräsentantenhaus, das ist unterblieben. Jetzt hat man sich vertagt auf die nächste Woche. Es kann auch die übernächste Woche sein. Es sieht so aus, dass diese Partei ihren eigenen ersten Mann durch unterschiedliche Flügelkämpfe vor sich hertreibt und auch lähmt.
Mhm. Könnte es also auch sein, dass wirklich dann ein anderer Demokrat gegen Trump in den Ring steigen könnte?
Das ist eine Frage, die ist noch sehr weit weg. In dem Moment, wo Biden nach der angenommenen, verlorenen Kongresswahl zu den Midterms nächstes Jahr die Lame Duck wird und dann die nächsten 2 Jahre bis zur Wahl wirklich eine Tortur würden in diesem Land, werden sich sicherlich andere Demokraten positionieren. Aber diese Frage wird dann erst offenkundig, wenn es kurz auf die Wahlstrecke geht. Also es hieße dann 2023. Da tut sich im Moment niemand hervor. Die Hoffnungen, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentin, in dem ersten Jahr der Präsidentschaft Bidens schon so viel Statur gewinnt, dass man sie glaubhaft als potenzielle Nachfolgerin verkaufen kann, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, Frau Harris steht schlecht da, wird kritisiert. Das liegt auch daran, dass Biden die Aufgaben zugewiesen hat, die schwer zu erfüllen sind. Mhm. Wer da kommen mag bei den Demokraten, ist jetzt noch überhaupt nicht absehbar.
Ganz anders bei Donald Trump, der scheint es, hat die Republikanische Partei fest im Griff. Aber was könnte ihn noch aufhalten? Eventuell die Veröffentlichung seiner Steuerakte?
Ich sag's mal salopp, der Tod. Eine starke, elementare Krankheit, beziehungsweise strafrechtliche Konsequenzen durch die vielfältigen Ermittlungen an mehreren Orten, die laufen. Das kommt nicht von mir, das hat er im Prinzip in mehreren Interviews selber so angedeutet, wobei er natürlich den letzten Punkt strafrechtliche Schritte gegen ihn völlig negiert, weil er sagt, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Aber das ist, glaube ich, realistisch gesprochen zum jetzigen Zeitpunkt das reale Szenario. Was noch dazu kommt, sollten die Demokraten 2022 wieder erwarten, gut überstehen und bei den Midterms ihre knappen Mehrheitsverhältnisse halten können, könnte dies für Trump ein Sargnagel sein, weil man ihn dann innerhalb der Republikanischen Partei, wo jetzt alle Kritiker ruhig sind, weil sie Angst vor ihm haben, könnten auftrauten und sagen, wir müssen uns von dem Mann trennen. Gelingt ihm das, die Republikaner zur Macht zu führen, wird er das als Sprungbrett benutzen und nach meiner Einschätzung spätestens nach den Midterms seine Kandidatur bekannt geben. Der einzige Grund, warum er das jetzt nicht tut, ist übrigens ein simpler. Es würde ihn finanziell enorm einschränken. Dahinter stehen die strengen Wahlkampfgesetze in Amerika. Im Moment treibt der Mann Geld ein in dreistelliger Millionenhöhe durch seine verschiedenen Organisationen. Würde er offiziell seine Kandidatur bekannt geben, würde er anderen Kriterien unterliegen. Das schränkt ihn ein, deshalb hält er sich zurück.
Ja, noch hält er sich zurück. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Dirk, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Ja, und wer jetzt mehr über die Verschwörungstheorien rund um Donald Trump wissen will, dem kann ich den aktuellen Kurier Fakebusters Podcast ans Herz legen. Mein Kollege Armin Arbeiter berichtet darin über Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass Donald Trump weiterhin Präsident ist und der Büffelschamane vom Kapitolsturm zuletzt in Afghanistan aufgetaucht ist. Hört also rein, Links dazu sind auch in den Shownotes. Das war's für heute von mir, einen schönen Tag noch. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.